Gesundheit, Ernährung, Fitness, mentale Gesundheit. Tipps zum Thema. Gesund und glücklich. Der Lifestyle-Podcast von Kathi Bellowitsch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute widmen wir uns einem Thema, das viele fasziniert, häufig aber komplett missverstanden wird. Es geht um die ketogene Ernährung. Und für dieses Gespräch habe ich eine echte Expertin auf diesem Gebiet eingeladen. Sie ist Biologin, Ernährungswissenschaftlerin und eine wahre Keto-Spezialistin. Schön, dass du heute bei mir bist. Herzlich willkommen, Julia Tulipan.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Freue mich.
Liebe Julia, wie bist du überhaupt, fangen wir gleich mal so an, zur ketogenen Ernährung gekommen?
Ja, das ist natürlich, wie so oft, glaube ich, auch im Gesundheitsbereich ist es immer eine persönliche Geschichte. Und vielleicht, um die Sache nicht zu ausarten zu lassen, ich habe halt einfach auch eine ganz lange Diätgeschichte hinter mir, schon in den Teenagerjahren gestartet. Und das hat auch alles immer ganz super funktioniert mit wenig Essen und viel Bewegen. Irgendwie ist es dann immer schwieriger geworden, mein Gewicht zu halten. Und grundsätzlich ist mir dann auch sonst schlechter gegangen. Ich hatte auf einmal chronische Rückenschmerzen und Knieschmerzen und Kopfschmerzen und ständig aufgeblähten Bauch und all solche Sachen. Eben, dann habe ich auch noch eine Akne dazu bekommen, so Mitte 20, also schon aus eigentlich nichts mehr mit Pubertät zu tun. Und das habe ich alles nicht mit Ernährung in Zusammenhang gebracht damals. Und irgendwie habe ich mich dann nur gewundert, wieso, ich mache doch alles richtig, ich mache genau alles so, wie es sein soll, wie man es ja vorgegeben bekommt und trotzdem geht es mir so schlecht. Und ich habe ganz lange die Schuld auch bei mir gesucht und dachte, ich mache vielleicht noch was falsch, vielleicht esse ich noch immer zu viel oder bewege mich noch zu wenig. Das ist einfach ein Problem. Ich glaube, man sucht dann immer die Schuld bei sich und irgendwann war der Punkt, wo ich einen wirklichen vielleicht Zusammenbruch hatte. Mein Körper hat einfach gesagt, so jetzt nicht. Das war ein Moment, wo da hatte ich nur mehr 1000 Kalorien gegessen und war fünfmal die Woche beim Thai-Boxen. Und das ist ein paar Wochen gut gegangen und irgendwann war dann der Punkt, wo der Körper gesagt hat, so jetzt ist aber Schluss. Und ich habe einfach begonnen zuzunehmen. Also ich bin richtig aufgegangen, richtig so aufgeblasen. Und da habe ich mir gedacht, was ist denn da los? Und dann habe ich mich endlich mal auf die Suche begeben und habe mich meiner Biologiewurzeln besonnen und gesagt, so jetzt könnte ich doch eigentlich auch mal wissenschaftliche Literatur lesen und eigentlich weiß ich, wie der Stoffwechsel funktioniert, das könnte ich mir auch anschauen. Und da bin ich dann erst auf sozusagen die Paleo-Ernährung gestoßen, weil das damals zu dem Zeitpunkt gerade so im Kommen war und auch etwas in mir wirklich angesprochen hat, weil in der Biologie geht es immer um die Evolution. Also im Biologiestudium fragt man sich natürlich immer, jede Anpassung, jede, weiß nicht, wie Schnabelform oder sonst was, muss man sagen,
das hat einen Grund.
Das hat einen Grund. Das hat die Natur über Jahrmillionen so geformt, weil es einen Vorteil hat. Und deswegen kann man sich auch fragen, okay, was ist eigentlich artgerecht für den Menschen? Wofür sind wir gemacht? Was hat uns zu dem gemacht, dass wir heute sind? Was hat uns die letzten 200.000 Jahre zum Beispiel begleitet? Das ist die Zeit, wo wir als moderner Mensch leben, so wie heute oder noch länger zurück, vielleicht 2,5 Millionen Jahre. Das heißt, all diese Dinge haben mich interessiert und da bin ich dann erst auf Paleo gestoßen und dann mehr in Richtung Low Carb und dann bin ich eigentlich schon auf Keto gekommen, weil sich ja diese Ketose und die ketogene Ernährung einfach eigentlich ein Teil unseres evolutionären Bauplanes ist.
Und wie das jetzt funktioniert und was sie genau ist, das musst du uns jetzt mal erklären. Nimm uns von vorne weg. Ketogene Ernährung, wie gesagt, haben wir alle schon mal gehört. Wir reden noch darüber, dass viele denken Fleisch, Fleisch, Fleisch und nochmal Fleisch, ob das überhaupt stimmt. Aber was passiert im Körper, wenn ich mich ketogen ernähre und was ist das eigentlich jetzt genau?
Genau, vielleicht fangen wir mal damit an. Was ist das eigentlich? Vielleicht so, wenn wir uns so ernähren, wie es üblich ist in der westlichen Welt, dann ist es wahrscheinlich so, dass mehr als 50% der Kalorien aus Kohlenhydraten kommt. Ja. Also Kohlenhydrate sind im Wesentlichen Zucker. Das kann man sagen. Also mehr als die Hälfte der Kalorien, die ich pro Tag zu mir nehme, kommen aus Zucker. Und wenn ich dann etwas ändere, nämlich diese Zusammensetzung und weg von Zucker hin zu Fett und Eiweiß das Ganze verschiebe, dann kann ich meinen Stoffwechsel verändern. Die Ketose, das ist quasi der Stoffwechselzustand, den man da erreicht, der ist wie ein, wie soll man sagen, ein Schalter, kann man sagen, eine Art von Schalter, der unseren Stoffwechsel auf Werkseinstellungen zurücksetzt. Denn wir sind eigentlich als Menschen extrem gute Fettverbrenner. Eigentlich sollte die Hauptenergie Fett sein und nicht Kohlenhydrate, weil wir haben viel Fettspeicher bei uns und eigentlich nur relativ wenig Kohlenhydratspeichermöglichkeiten in unserem Körper. Das heißt, wir sind super ausgelegt auf Fettverbrennung. Das geht aber verloren, wenn wir uns jeden Tag, alle paar Stunden irgendwas mit Kohlenhydraten reinziehen, dann kommt der Körper gar nie in die Verlegenheit, wirklich Fett großartig zu nutzen. Und wenn wir das ändern quasi, also wenn man einfach Kohlenhydrate reduziert und mehr Fett und entsprechend Eiweiß isst, dann beginnt der Körper wieder umzuschalten auf sein eigentliches Programm sozusagen und beginnt wieder mehr Fett zu nutzen und das als Hauptenergiequelle zu nutzen.
Ich wollte gerade sagen, er verwendet eine alternative Energiequelle, die viel mehr Sinn macht und die eigentlich die richtige wäre.
Genau, ich würde immer gar nicht alternativ, weil das klingt immer so ein bisschen so, ja, so in der Not frisst der Teufel Fliegen, aber so ist es eben nicht, sondern das ist eigentlich unsere eigentliche Energiequelle, die, für die wir eigentlich gemacht sind. Das Spannende ist einfach, dass dieser Zustand, der heißt eben Ketose, und dass der was ganz was Normales, also was Physiologisches für uns ist. Das ist kein Ausnahmezustand, nichts Gefährliches, sondern das ist was ganz was Normales. Das heißt, wir kommen zum Beispiel in Ketose auf die Welt.
Okay.
Jedes Baby, das auf die Welt kommt, ist in Ketose und verbleibt eigentlich auch in Ketose, solange es gestillt wird. Das heißt, das ist wirklich was, was wir sehr, sehr gut kennen. Dann natürlich, wenn wir uns anschauen, wenn man eine Zeit lang fastet zum Beispiel, was macht der Körper, wenn wir jetzt 2, 3, 4, 5 Tage nichts zu uns
nehmen? Geht er in Ketose?
Ja, genau, er geht in Ketose. Und das ist eben das Tolle, dass wir sehen, das ist ein ganz normales Programm, das da abgerufen wird. Das ist physiologisch komplett normal und es ist eigentlich ganz wichtig für uns, dass wir da auch immer wieder drinnen sind.
Was gibt es aber da für Vorteile, wenn wir in Ketose sind? Wie spürt man? Spürt man das unmittelbar? Hat man da einen Energiehoch oder nimmt man dabei ab? Oder werden die Blutwerte besser? Die Entzündungen gehen vielleicht weg, nehme ich an, wenn ich deine Vorgeschichte höre. Du hast viele Entzündungen noch gehabt, hast du erzählt, in jeder Form. Die sind wahrscheinlich alle weg durch die ketogene Ernährung. Also was gibt es denn da für Vorteile?
Also Vorteile gibt es wirklich, also gibt es viele. Ich muss direkt überlegen, wo ich jetzt anfange am besten, weil es einfach so mannigfaltig ist. Vielleicht fangen wir mal damit an, dass wenn ich beginne, in Richtung Ketose zu gehen, heißt Kohlenhydrate reduzieren, mehr Fett und Eiweiß, dann passiert einmal Folgendes, dass mein Blutzucker sinkt.
Gut.
Und das ist eigentlich was Gutes, weil wir wissen, dass chronisch erhöhter Blutzucker was Schlechtes ist. Ja, das ist assoziiert mit allen möglichen chronischen Erkrankungen, klassischerweise Diabetes, aber auch mit allen anderen Erkrankungen. Das heißt, ob wir jetzt über Autoimmunerkrankungen, neurodegenerative Erkrankungen, vielleicht auch Alzheimer, Demenz sprechen, Krebs sprechen, es ist komplett egal, welche dieser Zivilisationskrankheiten, die heißen ja auch nicht umsonst so, heranziehen. Erhöhter Blutzucker, chronisch erhöhter Blutzucker und damit chronisch erhöhtes Insulin sind ein Kernmarkenzeichen dieser Erkrankungen. Das heißt, wenn ich also eine Ernährungsform wähle, die schon mal sowohl Blutzucker als auch Insulin senken, habe ich schon einen Riesenfaktor mit abgehakt sozusagen, einen Risikofaktor mitgenommen, der definitiv eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Allein damit würde ich sagen, passt.
Ist schon herrlich.
Ich gebe
schon einen Grund.
Nehme ich, ja. Auf der anderen Seite ist es so, dass Ketone, die sind quasi wie ein bisschen wie ein Superfuel, also ein super Treibstoff, könnte man sagen. Und vielleicht nochmal, weil ich glaube ich noch nicht erklärt habe, was Ketone eigentlich sind. Vielleicht würde ich da nochmal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Wenn wir Zucker reduzieren, kann der Körper natürlich Fett nutzen. Aber es werden viele vielleicht auch wissen, dass wir das Fett nicht so schnell genutzt werden kann. Das heißt, wir wissen ja, Zucker, das ist meine schnelle Energie. Wenn ich müde bin, wenn ich Kopfweh habe oder schnell mal auch beim Skifahren unterwegs bin und nichts zum Essen habe, was nimmt man da? Vielleicht dann Traubenzucker.
Genau.
Ja, die
der
schnelle,
fährt rein.
Der fährt rein, die schnelle
aber
Energie.
Aber leider, dann fährt er auch schnell wieder runter.
Am Berg raufgehen,
genau.
Solche Sachen. Das heißt, ich brauche hier da in dem Falle etwas anderes als Zucker, weil Fett kann das nicht ersetzen in dieser Schnelligkeit. Und das sind die Ketone. Und Ketone sind kleine Energiemoleküle, die werden primär in der Leber produziert, auch in anderen Geweben, aber primär in der Leber. Und die können dann zu einem Großteil Zucker ersetzen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Also, weil sonst hätte ich ja ein Energiegap, einen Spalt da, den ich füllen muss mit irgendetwas. Und da kommen die Ketone ins Spiel. Und die können eben Zucker zu einem Großteil ersetzen. Wir brauchen immer noch ein bisschen Zucker und es ist auch, wenn ich mich ketogen ernähre, immer noch genügend Zucker da. Also ich brauche keine Angst haben, ich werde nicht unterzuckern oder Zuckermangel haben oder sonst irgendwas. Aber ich brauche nicht mehr so viel Zucker. dann habe ich das Fett. Und für das, wo es eben Fett nicht reicht, weil es nicht schnell genug in der Zelle verarbeitet werden kann, da habe ich die Ketone. Und dass man sich die auch wirklich als so kleine Flitzer vorstellt, die da vielleicht herumsausen in unserem Blut und wirklich alle Zellen in unserem Körper versorgen können, auch das Gehirn. Und das ist noch das Nächste, das wir auch im Kopf haben. Unser Gehirn braucht Zucker. Mhm. Das haben sicher auch schon viele gehört.
Ich auch.
Ja. Und die Vorstellung, was macht denn unser Gehirn, wenn ich jetzt weniger Zucker esse? Ja? Und es ist vielleicht so als Grammangabe, sagt man, 140 Gramm Zucker ist sozusagen das, was allein das Gehirn benötigt in 24 Stunden. Jetzt habe ich aber bei einer ketogenen Ernährung zum Beispiel vielleicht nur 30 oder 50 Gramm Zucker mit dabei. Also wo kommt der Rest her? Mhm. Und das ist eben das Besondere, dass sich dann auch unser Gehirn verändert von dem, was es als Treibstoff nutzt. Und wenn ich dann in dieser Ketose bin, also das ist der Zustand, in dem ich mich dann befinde, dann kann das Gehirn 70% seiner Energie über die Ketone decken und die restlichen 30% aus Zucker. Aber das ist alles da, da brauche ich mir keine Sorgen machen. Und das ist eben das Besondere, dass ich hier auf jeden Fall mein Gehirn abgesichert ist. Und das Spannende ist, das ist auch nicht so ein Notfallding für das Gehirn. Nein, das Gehirn liebt Ketone. Das heißt, wenn man in einem Studiensetting dem Gehirn Zucker und Ketone anbietet, dann zieht das Gehirn die Ketone an.
Okay.
Also es entscheidet sich für die Ketone, auch wenn der Zucker da ist. Und daran sieht man eben, das Gehirn liebt Ketone. Und das ist eben schon einer der wichtigen Aspekte und Vorteile der Ketose, dass ich das auch im Gehirn merke. Das heißt, viele beschreiben vermehrte Klarheit und besseren Fokus, wenn man dann in die Ketose kommt.
Blutzuckerschwankungen sind dadurch dann auch gedämpft, muss man sagen, eingedämmt.
Genau so ist es. Ich habe einfach nur kleine Blutzuckeranstiege, dementsprechend auch nur wenig Insulin. Das kann gar nicht nachher in ein großartiges Tal fallen. Ich habe über den ganzen Tag hinweg stabilen Blutzucker. Die Wahrscheinlichkeit für Heißhungerattacken ist minimal und komme dann auch wirklich gut mit meinen 3 Mahlzeiten zum Beispiel aus, weil das ist für viele schon schwierig, sich überhaupt vorzustellen, keine Snacks zwischendurch zu essen.
Wollte ich dich gerade fragen, snacken ist natürlich auch nicht erwünscht, ist nie erwünscht.
Nein, wir brauchen es eigentlich nicht. Ja, wir brauchen das eigentlich nicht und wir sollten eigentlich auch Pausen machen. Also unser Verdauungssystem braucht auch diese Essenspausen, um sich zu reinigen. Da gibt es bestimmte Bewegungen, die der Darm macht, die aber erst macht, wenn er mal 3-4 Stunden da nichts drinnen ist, nichts Neues dazugekommen ist. Wenn ich aber ständig nachfülle von oben, kann der diese natürlichen Reinigungsbewegungen zum Beispiel nicht machen.
Ja, genau.
Also allein diese Dinge. Und wir sind dann halt auch beim Thema Gewichtsabnahme zum Beispiel. Insulin ist so ein ganz gefinkeltes Hormon. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie so kleine Schlösser an unseren Fettzellen dran. Und solange Insulin leicht erhöht ist, sind die Fettzellen zugesperrt. Das heißt, selbst wenn mein Blutzucker abfällt, aber mein Insulin immer noch hoch ist und das passiert dann, komme ich auf meine Fettreserven gar nicht hin. Das ist eben das Problem. Die sind zu und dann sagt der Körper, hey, ich habe keine Energie, Fett sehe ich keines, ja. Ich brauche was, gib mir was. Obwohl vielleicht genügend Körperfett da ist, kann der Körper gar nicht drauf zugreifen.
Okay.
Und das ist eben dieses Schlimme und Perfide an dieser Situation, dass ich eigentlich genügend Reserven habe, der Körper aber sie nicht sehen kann und nicht drauf zugreifen kann und mit entsprechend Hunger reagiert und eben dagegen anzukämpfen sehr, sehr schwierig ist.
Was essen wir denn jetzt bei der ketogenen Ernährung? Du hast gesagt, Fette, Eiweiß, gute Fette nehme ich an. Nee, keine Pommes rausfrittiert.
Genau.
Gute Fette. Was ist jetzt mit dem Fleisch? Viele schreckt das vielleicht ab. Keto, na, ist nichts für mich, weil dann muss ich so viel Fleisch essen. Ich esse zwar Fleisch, aber nur ab und zu, aber zu viel mag ich auch nicht. Stimmt das jetzt? Sollte man wirklich Fleisch da ganz prominent in den Alltag integrieren oder wie sieht's aus?
Es geht theoretisch auch ganz ohne Fleisch. Also du kannst es auch vegetarisch machen, man könnte es theoretisch vegan machen. Die ketogene Ernährung ist nicht bestimmt durch die Art und Weise, wie ich es umsetze, sondern ist dadurch bestimmt, ob ich in diese Ketose komme oder nicht. Das heißt, es gibt unterschiedlichste Varianten, wie ich eine ketogene Ernährung umsetzen kann, wie sie halt für mich und meine persönlichen Bedürfnisse passt. Und da spricht jetzt dann die Biologin. Es gibt halt Ernährungsweisen, die näher an unserem evolutionären Erbe dran sind und Ernährungsweisen, die weiter weg sind von unserem evolutionären Erbe. Und tierische Lebensmittel waren immer ganz wichtig für uns in unserer Menschwerdungsgeschichte. Sie haben sehr viel Nährstoffe, sie haben hochwertige Eiweiße, die sie liefern. Es gibt viele Vitamine, die nur in tierischen Lebensmitteln enthalten sind oder nur in tierischen Lebensmitteln in einer sehr gut bioverfügbaren Form enthalten sind zum Beispiel. Ja. Das heißt, ich bin ein sehr großer Freund von tierischen Lebensmitteln und würde sie immer integrieren. Aber ich möchte einfach nochmal festhalten, dass das keine Voraussetzung ist.
Beim Fleisch ist halt der Eiweißanteil da und das Gute. Aber wenn ich mir das Eiweiß von woanders hole,
das wird sehr schwierig, von woanders zu holen, weil Fleisch, ja, wir haben Milchprodukte als große Eiweißquelle. Wir haben natürlich Eier, ja. Aber wenn wir jetzt in die Pflanzenwelt schauen, da wird es schon dünn. Ja. Mhm. Und sicher, ich habe die Leguminosen, also alles, was Linsen, die Hülsenfrüchte betrifft, aber die kommen halt auch mit sehr viel Kohlenhydraten.
Und das darf man wieder nicht. Ja. Das heißt eigentlich,
das
Kichererbsen
heißt, das geht
sind
ja
tabu.
Gar nicht. Wenn da 5 Kichererbsen wo drin sind, ist das kein Problem. Aber ich kann
aber
sicherlich
Dosen?
Kein Kichererbsen-Curry essen.
Ja, ja, ja. Okay.
Die tatsächliche Eiweißmenge, die dann wirklich drinnen ist, ist auch sehr klein gegenüber jeder tierischen Quelle. Eiweiße unterscheiden sich auch in ihrer Qualität oder in ihrer Bioverfügbarkeit. Eiweiß ist nicht gleich Eiweiß. Auch wenn ich es Gramm für Gramm vergleiche, kann man das nicht machen. Eiweiße bestehen aus Aminosäuren. Das sind quasi wie die Lego-Bausteine, kann man sich vorstellen. Und aus diesen Lego-Bausteinen kann ich halt meine Polizeistation bauen und mein Krankenhaus und den Hubschrauber und all diese Sachen. Und in Fleisch oder in tierischem, so, ich möchte das viel weiter fassen. In tierischen Lebensmitteln habe ich immer das komplette Lego-Set drin. Das heißt, ich habe mein komplett Lego-Set und da kann ich alles draus bauen, was ich brauche. Das habe ich aber in pflanzlichen Eiweißquellen nicht. Ja? Da ist halt vielleicht diese Lego-Blumen, kann man sich vorstellen. Ja? Die gibt es ja jetzt. Mhm. Schauen super aus. Ich werde mir schwer tun, daraus eine Polizeistation zu bauen. Ja? Ich kann zwar eine super Blume draus machen, aber die Polizeistation geht nicht. Das ist das Problem. Und ich sehe halt in meiner Praxis oder in meiner Arbeit tatsächlich, dass ich würde fast sagen, 99% der Leute, die zu mir kommen, ein Eiweißproblem haben im Hinsicht, dass die essen zu wenig. Die haben zu wenig Eiweiß zur Verfügung in ihrem System. Das hat zwar nicht direkt jetzt mit der ketogenen Ernährung zu tun, weil dieser Eiweißbedarf ist universell. Egal wie ich mich ernähre, ich muss meinen Eiweißbedarf decken. Alleine nur aufs Eiweiß zu schauen, hat schon unglaubliche gesundheitliche Vorteile. Wenn man sich auch nur das mitnehmen möchte, würde ich mitgeben, schaut auf euer Eiweiß, wie viel Eiweiß schafft man wirklich pro Tag. Eine Untergrenze ist 1,6 Gramm je Kilogramm Körpergewicht, auch wenn man übergewichtig ist. Und dann mal schauen, komme ich denn dahin und daran arbeiten.
Ihr hört Gesund und Glücklich, den Lifestyle-Podcast von Kathi Belovic.
Keto-Grippe. Hat man da Fieber? Was ist die Keto-Grippe?
Was ist die Keto-Grippe? Das klingt schon so gemein.
Genau, aber die kann vorkommen. Ich glaube, das hängt mit den Elektrolyten zusammen, gell?
Genau, genau. Das kann vorkommen. Vielleicht, was ist die Keto-Grippe? Wenn ich umstelle, wenn ich von High Carb, von meinem traditionellen Ernährungsweise, wie es bei uns üblich ist, in der westlichen Welt, hin auf Keto umstelle, dann ist das mal ziemlich radikal für den Körper. Ja, das ist ja, ein, weiß ich, 180 Grad Wende im Wesentlichen. Und jetzt kann man sich einmal vorstellen, da muss ganz viel umstrukturiert werden. Das heißt, ich sage immer, ich muss meine Logistik ändern. Mein Logistikunternehmen ist halt auf Paletten spezialisiert, das meine Zuckerbackerl transportiert. Und jetzt habe ich da vielleicht so riesige Bälle, kann man sich vorstellen, wie so diese lustigen Medizinbälle, auf denen man sitzen kann. Ja. Das ist jetzt aber das Fett. Das heißt, der Logistiker muss mit dem erstmal umgehen können. Es dauert ein paar Tage, bis die Logistik sich da angepasst hat.
Was kann da passieren eben? Kopfweh?
Genau. Das kann Müdigkeit in erster Linie. Man fühlt sich mal schlapp. Die Luft ist einfach raus. Man merkt es allein beim Stufensteigen. Du denkst, boah, die Oberschenkel brennen. Ich bin nur ein Stockwerk gegangen oder zwei und die fühlen sich schon müde an oder die fühlen sich irgendwie schwer an. Und das kann passieren. Das Zweite, was passiert und was du angesprochen hast mit den Elektrolyten, Das hat eigentlich auch mit Insulin und mit Zucker zu tun, weil wenn ich weniger Zucker esse, habe ich weniger Insulin im System. Und Insulin, das führt dazu, dass man eigentlich viel Salze wieder zurückresorbiert aus dem Harn, aus dem Urin. Wenn jetzt aber Insulin niedrig ist, scheide ich mehr Salze aus. Mhm. Und wenn ich nicht entsprechend nachfülle, weil ich halt gewohnt bin, vielleicht weniger zu salzen, dann kommt es zu einer Elektrolyt-Dysbalance und dann habe ich vor allem Kopfweh. Und das kann eben aber auch sowas sein wie niedriger Blutdruck, mhm. ja, dass man so ein bisschen schwindelig und in der Richtung fühlt.
Aber hohe Gefahr, dass man das Ganze dann wieder abbricht.
Ja, vor allem, wenn man es nicht weiß.
Ja, genau.
Ich denke, wenn man es nicht weiß, dann kann einem das einmal verunsichern, wenn du denkst, um Gottes Willen, ich vertrage das nicht. Ja. Das kann nicht gut sein, weil man sagt immer, tu, was sich gut anfühlt.
Genau.
Aber Dinge fühlen sich manchmal eben leider nicht gut an, gerade am Anfang.
Wie lange kann sowas dauern, im miesesten Fall?
Im schlimmsten Fall so 10 Tage.
Okay.
Aber dem kann man wirklich auch einfach vorbeugen, nämlich indem man Elektrolyte nimmt entweder oder einfach wirklich ein bisschen mehr salzt. Ich würde immer ein gutes Steinsalz empfehlen. Das muss nicht aus dem Himalaya sein, das gibt es auch österreichisches Natursteinsalz immer noch zum Glück. Ja. Einfach mit dem salzen, weil dieses Natursalz, das enthält ja nicht nur Natriumchlorid, wie jetzt das klassische Tafelsalz, sondern da sind viele andere Mineralstoffe auch noch drinnen. Da kann man wirklich auf den Salzhunger vertrauen. Salz ist auch etwas, was unser Körper total dringend braucht. Und eigentlich haben wir ein sehr gutes Gespür dafür, wie viel Salz wir benötigen.
Jetzt schauen wir noch in den Kühlschrank. Mhm. Geeignet für Keto. Fleisch, Fisch, Eier.
Absolut.
Gemüse mit wenig Stärke, nehme ich an.
Genau, ich sage immer, alles, was über der Erde wächst, ist schon mal eine gute...
Aber die lässigen Sachen wohnen auch unter der Erde. okay.
Also vielleicht,
Salat,
man kann es einfach
Spinat,
machen. Was grün und blättrig ist.
Brokkoli, so
kann,
Zeug.
Also kann ich unbegrenzt essen. Mhm. Also das brauche ich nicht abwiegen oder zählen oder sonst irgendwas machen. Wenn es grün und blättrig ist, dann kann ich es mir auf den Teller packen in jeder Menge, wie ich es möchte. Sonst halt alles, was über der Erde wächst, das kann natürlich ein bisschen knifflig sein, weil Kürbis wächst auch über der Erde, ist aber süß. Auch hier würde ich ein bisschen den Hausverstand mitnehmen und sagen, schmeckt es süß. Wenn es süß schmeckt, dann kann ich davon ausgehen, dass es Zucker enthält.
Ja.
Und das heißt jetzt nicht, dass man nie wieder Erbsen oder Mais oder einen Kürbis essen darf oder Karotten. Ich meine, das ist ja eher unter der Erde, aber trotzdem. Es kommt immer darauf an, einmal auf die Zubereitungsart auch. Das heißt, ist es roh oder vielleicht gekocht?
Was ist besser für Keto?
Vom Gemüse her würde ich es immer gekocht und kein rohes Gemüse essen, weil es einfach viel besser verträglich ist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel von einer Karotte ausgehe, dann hat die weniger Blutzuckerwirkung, wenn ich die zum Beispiel geraspelt im Salat habe, als wenn die gekocht ist. Und wenn man drüber nachdenkt,
schmeckt das viel süßer.
Genau, eine gekochte Karotte schmeckt ja auch viel süßer, weil es natürlich schon alles aufgespalten ist und viel leichter für unseren Körper aufnehmbar ist. Säfte, absolut No-Go, ja, würde ich sagen. Also Obstsäfte, Fruchtsäfte, Limonaden ist Eklor, weil man sollte sein Obst sowieso nicht trinken, sondern essen. Aber wie gesagt, sonst, man kann wirklich, wirklich sich austoben, was das Gemüse betrifft. Auf der anderen Seite habe ich dann immer die Eiweißquelle. Das ist ja das Wichtigste eigentlich für uns, das Eiweiß, das haben wir schon besprochen. Und das können jetzt sein, klassischerweise Milchprodukte natürlich. Es kann sein, alles, was kreucht und fleucht, also Fisch, Meeresfrüchte, Fleisch in allen Varianten und Formen, ob das wild ist oder Rind ist oder egal was. Diese Lebensmittel sind einfach deswegen so wichtig, weil sie jetzt in erster Linie von ihrem Eiweißgehalt her so relevant sind und generell vom Nährstoffinhalt her. Aber natürlich spricht auch nichts dagegen, dass man mal ab und zu vielleicht Tempeh einbaut oder Natto, weil das wären die fermentierten Sojaprodukte. Und wenn ab und zu mal so ein Tofu dabei ist, wird es auch niemanden umbringen. Mhm. Aber ich würde halt so Dinge wie Sojamilch oder Sojajoghurt, da bin ich persönlich nicht so ein großer Fan davon.
Jetzt schauen wir uns gleich zum Beispiel einen Tag an mit ketogener Ernährung. Frühstück, wenn wir uns da einen Joghurt mit Haferflocken und Banane machen, ist das nicht gescheit. Aber Joghurt würde gehen, weil tierisch, Eiweißquelle, dann vielleicht Beeren. Heidelbeere, können wir mit der arbeiten?
Absolut.
Die liebe ich nämlich in meinem Müsli. Und Haferflocken, ja oder nein jetzt?
Nein.
Haferflocken
nicht.
Nein, das ist
ja
Kohlenhydrate. Ja. Was geht man sonst da rein noch?
Nüsse oder Saaten.
Ja, okay.
Verschiedene Formen, also ob das jetzt Chiasamen oder Leinsamen sind, gehackte Nüsse, Kokosraspeln zum Beispiel, ist immer fein. Das kann man sich auch schon am Tag vorher zubereiten und dann einfach wie ein Birchermüsli ein bisschen durchziehen lassen. Das schmeckt toll und dann ist es auch nochmal ein bisschen besser verträglich. Das heißt, Ja, Beeren sind sicherlich von allen Früchten das Beste, ja, weil sie einfach von sich aus sehr wenig Zucker enthalten. Und ein Joghurt wäre auf jeden Fall ein guter Start. Da fehlt mir fast eigentlich noch Eiweiß drinnen, weil gar nicht viel Eiweiß drinnen ist. Ich würde jetzt da für einen Joghurt tatsächlich noch ein Eiweißpulver reingeben.
Okay.
Zum Beispiel ein Molkeproteinpulver, also ein Whey oder Kollagen. Mhm. Ist gut für die Haut und fürs Bindegewebe, kann man gleich was tun dafür. Mhm. Also das würde ich da reingeben, weil wirklich das Eiweiß unterzubringen gar nicht so trivial und einfach ist. Und wir sollten tatsächlich schon mit einem eiweißreichen Frühstück starten.
Weil sonst geht es nach hinten nicht aus.
Ja, aber nicht nur deswegen, sondern es gibt sehr, sehr gute Daten, die zeigen, dass ein eiweißreiches Frühstück hinten nach viel besser auf die Gesamtsättigung wirkt. Am besten ein warmes Frühstück. Mhm. Auch das macht einen Unterschied vom Wahrnehmung oder von Empfinden der Sättigung her. Also ein warmes, eiweißreiches Frühstück.
Zum Mittag, sage ich zum Beispiel, würde auch gehen, wenn du sagst Blatt und Salate, also Salat oder zwei Spiegeleier oder Mozzarella mit Tomaten.
Genau, vielleicht im Sommer, ja.
Geht
sonst
das?
Würde ich auch immer eher was Warmes. Die meisten empfinden warmes Essen als befriedigender. Kommt das aus der TCM, da kommt es auch vor. Da würde man nie auf die Idee kommen, rohes Gemüse zu essen und schon gar nicht kalt. Ja, sondern da wird alles gekocht und warm zubereitet. Und das ist auch meine Erfahrung, dass warme Speisen anders wirken auf den Körper und anders satt machen und anders zufrieden machen. Deswegen würde ich immer das bevorzugen. Klar, im Sommer hat man mal Lust auf Salat und so. Das geht absolut, dass man Mozzarella mit Tomate oder sich einen schönen Salat mit Thunfisch zum Beispiel oder Eiern drauf macht. Mhm. Sowas in der Richtung.
Aber was könnte man sonst warmes essen, ketogenes zum Mittag?
Also es könnte ein Spinat mit Spiegelei sein zum Beispiel.
Klassisch. Passt schon,
grüne,
esse ich schon.
Grüne Bohnen, passt gut.
Okay.
Solche Sachen, ja, Kraut, ob das Brokkoli, Kaffiol oder Kraut ist, das ist vollkommen egal. Das kann ich alles essen. Da kann ich mal einen schönen Fisch dazu machen oder eben auch ein Halloumi oder ein Stück Fleisch.
Ja. Super, super.
Tipps zum Thema Ernährung.
Kann man sich eigentlich dauerhaft ketogen ernähren? Oder ist es so als Kur zu sehen?
Sowohl als auch. Also wie gesagt, man kann das dauerhaft machen, aber man kann es genauso auch kurartig einsetzen. So wie man vielleicht ein Fasten immer wieder, vielleicht zweimal im Jahr macht, kann ich genauso auch ketogene Phasen ein paar Mal im Jahr einbauen. Ich kann es zum Beispiel saisonal machen, dass ich sage, im Winter, da gibt es eh kein Gemüse normalerweise bei uns und Früchte auch nicht. Das wäre eigentlich die ideale Zeit, um sich ketogen zu ernähren. Und dann Frühsommer, Sommer beginne ich halt immer mehr Gemüse einzubauen und bin dann mehr in einem Low-Carb-Bereich. Also ich würde grundsätzlich niemandem wirklich empfehlen, 50% seiner Kalorien in Form von Kohlenhydraten zu essen. Aber wenn man stoffwechselgesund ist, spricht nichts dagegen, so 30% der Tageskalorien in Form von Kohlenhydraten, guten, echten Lebensmitteln zu sich zu nehmen. Ja. Mhm. Da aber leider 70% oder 80% der Bevölkerung nicht mehr stoffwechselgesund sind, betrifft es nicht wirklich viele Menschen. Ja. Und die werden wirklich eher moderat, low carb, würde ich sagen, wohl am besten fahren. Aber man kann auf jeden Fall diesen Wechsel machen und das so kurartig einbauen.
Toll.
Zum Beispiel.
Das ist nämlich, finde ich, spannend, ja. Ja.
Aber die Sache ist, man sollte das erste Mal, wenn man es macht, würde ich immer empfehlen, dass man schon mal 2 bis 3 Monate durchzieht, weil ich ja schon gesagt habe, die Logistik stellt sich um. Und ich habe zwar, diese erste Umstellungsphase ist zwar in den ersten paar Tagen vorbei, aber dann gibt es noch Umstellungsmechanismen, die dann passieren, die aber länger dauern. Mhm. Ich werde sozusagen graduell immer besser darin, Fett zu nutzen. Und das ist eigentlich das, was wir ja haben wollen. Wir wollen Stoffwechsel flexibel werden wieder. Wir wollen hauptsächlich Fett nutzen, aber klar, wenn wir es brauchen, nutzen wir Zucker. Und wenn wir uns schnell bewegen oder irgendwo raufsprinten, dann können wir auch auf Zucker zugreifen und unser System ist auch nicht komplett überfordert, wenn mal irgendwo eine Zimtschnecke am Weg lauert.
Das kann passieren.
Die sind da so ganz hinterhältig und warten so ums Eck.
Ziemlich
und stürzen sich auf einen und dann muss man sie leider essen.
Aha.
Und das soll ja auch möglich sein,
ja
ohne den Körper gleich vollkommen aus der Bahn zu werfen. Und da wollen wir ja eigentlich hin. Das ist unser Ziel.
Ja. Wer jetzt Lust bekommen hat, die ketogene Welt ein bisschen besser kennenzulernen, egal ob es um die Ernährungsform geht oder auch die Möglichkeit zur Ausbildung zum Keto-Coach oder wenn man einfach mal einen Keto-Crash-Kurs machen möchte, für all das schaut man am besten auf Julias Homepage www.juliatulipan.com. Alle Infos dazu habe ich in den Shownotes verlinkt. Liebe Julia, das wird die längste Folge, die ich je hatte. Aber das Problem ist, ich wollte jetzt mit dir noch kurz das Scheinfasten ansprechen. Machen wir da mal eine Extra-Folge. Weil Scheinfasten ist ja auch so dein Thema. Du hast ja ganz viele Themen. Also wer auf Julias Homepage mal war, merkt, die Frau kann noch viel mehr als nur über ketogene Ernährung sprechen. Scheinfasten finde ich total spannend. Da gaukeln wir unserem Körper vor, wir fasten, dabei essen wir. Habe ich das so ein bisschen so knapp zusammengefasst? Kannst du mir ganz kurz was dazu sagen? Weil vielleicht machen wir wirklich mal eine Extra-Folge.
Total gern. Scheinfasten ist Fasten für alle, die sich mit Fasten schwer tun. Das würde ich sagen, ja, weil man einfach ein bisschen was essen darf, also man muss nicht gar nichts essen, ja, hat aber wirklich die Vorteile des Fastens, was es einfach viel, viel einfacher macht, auch in den Alltag zu integrieren. Und gerade wenn ich jemand bin, der sagt, oh Gott, ich fürchte mich irgendwie vor dem Fasten oder die Idee, nicht zu essen, ist einfach so erschreckend für mich und dann mache ich es gar nicht. Und genau für die ist das Scheinfasten eigentlich da. Also ich finde es eine ganz, ganz geniale Intervention.
Cool, super. Liebe Julia, mein Podcast heißt Gesund und Glücklich. Gibt es für dich die eine Sache, die du täglich tust, um gesund und glücklich zu bleiben?
Ich gehe jeden Tag mit meinem Hund raus, spazieren in der Lobau und das macht mich wirklich glücklich. Das ist für mich meine Meditation, jeden Tag mindestens eine Stunde draußen zu sein und ich bin jeden Tag dankbar, dass ich einmal dieses Juwel vor der Tür habe und da spazieren gehen darf. Es gibt mir einfach super viel Kraft.
Das verstehe ich zu 100%, einfach herrlich. Die ketogene Ernährung, wir haben ganz viel erfahren, absolut spannend, vor allem einen Versuch wert, würde ich sagen. Sie versetzt den Stoffwechsel in einen neuen Zustand. Statt Zucker nutzt der Körper überwiegend Fett als Energiequelle. Viele Menschen berichten von stabilerer Energie, weniger Heißhunger und klarerer Konzentration. Alles Dinge und Zustände, die uns Freude bereiten, würde ich sagen. Vor allem, wenn es darum geht, auch in Zukunft gesund und glücklich zu bleiben. Liebe Julia, vielen Dank für das äußerst spannende Gespräch und ich würde sagen, du kommst bald wieder.
Ja, voll gerne. Danke und ich würde mich total freuen, wenn ich nochmal kommen könnte.
Auf jeden Fall. Dankeschön. Und ich sage danke fürs Zuhören, fürs Abonnieren und für eine schöne 5-Sterne-Bewertung. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Dann geht es um ein neues spannendes Thema rund um unsere Gesundheit. Und bis dahin, bleibt gesund und glücklich.
Das war Gesund und Glücklich, der Lifestyle-Podcast von Kathi Bellowitsch.